Unsere Feinde, Teil 1 von Samuel Mephire. Gelesen von Sven Philipp. Kapitel 1. Mein Bruder und ich waren in Beutenhagen groß geworden, dem stadteigenen KZ für Sozialschrott. Plattenbausilos ohne nix. Und die Nähe zum Friedhof war wie ein gut gemeinter Ratschlag. Eine graufarben ausgebleichte Hölle der Ereignislosigkeit. Falls die Leute nicht gerade von den Dächern ihrer Wohnburgen in die Tiefe sprangen, auf der Suche nach Erlösung. Oder ein zugedröhnter, verzweifelter Malocher an seinem Kindlein Amok lief und ihm die Seele aus dem Fleisch prügelte. An diesem Ort gab es weder Hoffnung, Gott noch Vaterland. Alle Jungen im Viertel wollten Türsteher werden. Oder Gangster. Was mehr oder weniger auf dasselbe hinauslief. Und die Mädchen schwärmten in der Vorstadt nicht von einer Modelkarriere, so wie ihre gleichaltrigen und ebenso geistlosen Duplikate aus der City. Stattdessen träumten sie sich zur Hauptfrau von einem der jungen Bosse hinauf. Einem dieser soziopathisch Hochbegabten, welche das Viertel zu ihrem Himmelreich erkoren hatten. Zu ihrem persönlichen Selbstbedienungsladen. Und zur Hölle für den Rest von uns. Ich hatte einen perversen Traum, einen dummen. Ich wollte aus der betongrauen Vorstadthölle fliehen, wollte raus da. An vielen Abenden ließ ich mich aus der uralten Glotze mit Bildern berieseln, in meiner winzigen, mit Pappkartonplatten abgetrennten Hälfte des Kinderzimmers liegend. Ich träumte von Flucht. Doch mein zusammengespartes Geld würde mich kaum weiterbringen als bis in die City. Und so blieben als Rettung nur Glotze und Kopfkino. Auf dem Kabelkanal brachten sie um Mitternacht Endlosschleifen. Filmsafari-Blöcke von Orten, die ich wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen würde. Postkartenschöne Ansichten fremder Städte. Mit teilweise unaussprechlichen Namen. Ich wollte einmal diese fernen Städte in echt sehen. Davon träumte ich. Während meine ungeliebte Vorstadtheimat in den Schattenkulturen der radikalen Pseudos versank. In ihren neu erfundenen Hassreligionen und in der Gewalt der Banden. Als Junge lebte ich in einer Pappkartonbox in der Vorstadt und träumte vom Frieden. Man müsste die Macht haben, die Welt zu verändern, dachte ich mir. Ein Spielplatz wäre dann wieder ein Spielplatz und keine Ablagefläche für Besoffene, Zombies und andere Formen zerbrochener Existenz. Ich träumte davon, dass man immer nach draußen gehen könnte, ohne Angst davor, wem man gerade im Weg sein würde und warum, wenn es überhaupt ein Warum gab. Man müsste die Macht haben, den Frieden zu erzwingen, an jeder Ecke und auf jedem Spielplatz. Man müsste den Frieden zwingen, zurückzukehren. Kleinjungenträume. Der Frieden ist ein feiger Wichser. Und weder die Pseudos wollten ihn haben, noch die Banden. Denn mit der Angst machten sie ihr größtes Geschäft. Ich wünschte mir eine furchtlose Armee in die Vorstadt. Freundliche Männer und Frauen. Mit großen Gewehren. Davon träumte ich. Während sich in der Glotze die doktorierten Schwätzer ein Duell lieferten. Über die Erderwärmung. Die Befindlichkeiten der Nation. Über den Hund der Frau des Altkanzlers und was man sich unter den Sicherheitsdefiziten in den Vorstädten vorstellen müsse. Einer der Schwätzer meinte, dass man sich das gar nicht vorstellen solle. Die angeblichen Probleme in der Vorstadt seien nämlich eine Erfindung der Medien. Kleinigkeiten ins Unendliche aufgebauscht. Man solle öffentlich nicht über die Vorstadt sprechen. Man solle die Vorstadt Vorstadt sein lassen. Dann würden auch die angeblichen Probleme aufhören. Denn die Leute in der Vorstadt kommen sehr gut zurecht und führen ein harmonisches Leben. Sie brauchen keine Einmischung von außen. Was für ein Trottel. Wahrscheinlich war er noch nie aus der City hinausgefahren. Und wenn, dann hatte er sich dabei gewiss in die Ledersitze seiner kriegstauglich gepanzerten Limousine gekuschelt und beim kleinsten Geräusch hinter das dunkel getönte, zentimeterdicke Panzerglas seines Wagens geduckt. Seinen Kopf immer dicht am beruhigend breiten Rücken des Bodyguards. Was für ein Trottel. Und natürlich hatte er recht. Man brauchte nicht über die Sicherheit in den Vorstädten reden, denn es gab dort keine Sicherheit. Nur deren vollständiges Nichtvorhandensein. So allumfassend, dass sich niemand mehr zu irgendeiner Zeit sicher fühlen konnte. Selbst die nicht, die die Herrschaft in den Vororten an sich gerissen hatten. Ich lag in meiner Kinderzimmerbox, starrte in die Glotze und träumte vom Frieden. Und den fernen Städten. Bis solche Träume zu gefährlich und damit unerschwinglich wurden. Träume machten leicht. Innen. Und alle Augen, die herumstrichen, all die Drogis, die durch Billigchemie zu Zombie-Drohnen der Banden geworden waren, rochen das. Erkannten es an einem glücklichen Schimmer im Gesicht des Betroffenen. Oder woran auch immer. Sie erkannten es auf jeden Fall und duldeten es nicht. Du sollst nicht träumen. Das war eine wichtige Regel. Es war ein Gesetz. Und nur wer sich dem Gesetz und seinen dunklen Hütern unterwarf, konnte darauf hoffen, zu überleben. Ich fügte mich dem Gesetz. Doch irgendwann tat ich es meinem Bruder gleich und entkam von dort. Entkam dem Suff meiner Mutter und ihrer alksauren Imitation von Liebe. Irgendwann hörte ich auf, in mein Bett zu pissen und entkam. Ich erinnere mich an meinen letzten Sommer dort. Das Licht der untergehenden Sonne brach sich in aberwitzigen Rottönen am Horizont über den Dächern. Es tauchte die Stahlbetonfestungen in einen blutigen Schimmer. Gleich hinter dem meterhohen Stacheldrahtzaun zum Baumarkt lag das Fußballfeld. Ein zerlaufener Rasen mit zwei rostbraunen Torrahmen ohne Netz. Die Stadtverwaltung hatte den Platz schon vor Jahren aufgegeben. Und Dealer und Prostituierte buhlten nächtens auf den Überresten um Kundschaft, genau dort, wo früher die Kinder des Viertels den Bällen nachgejagt waren. Am liebsten hing ich auf der heruntergekommenen Tribüne ab. Von dort konnte ich den Platz überschauen, vor mich hinträumen. Und tagsüber störte ich da auch niemanden, war nur ein kleiner, blasser Teenager-Junge, ein Niemand mit der zerfledderten Karikatur von einem Ball. Ich verbrachte viel Zeit auf dem Platz, gab mir selbst Vorlagen, jagte ihnen nach, hielt den Ball in der Luft, erst mit dem einen Fuß, dann mit dem anderen. Der Ball flog, angetrieben durch die unsanfte Berührung meines Schuhs Richtung Himmel. Immer und immer wieder. Und irgendwann jonglierte ich mit dem Lumpenball wie ein Zirkusartist. Papp, papp, papp. Immer wieder flog der Ball in die Luft hinauf. Fuß, 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 links, rechts, links, Fuß, Kopf, Fuß. Wahrscheinlich wirkte ich auf dem völlig leeren Platz wie eine verloren gegangene Attraktion. Aber das war mir egal. Ich ging jeden Tag die Straßen zum Platz hinüber und jagte so lange dem Ball nach, bis ich meiner eigenen Kunststücke überdrüssig war. Irgendwann einmal verirrte sich ein älterer Typ auf den Sportplatz. Seltsamer Mann mit groben Schultern, Khaki-Hosen und einer ausgewaschenen Armeejacke. Brauchte er Ware und suchte nach den Dealern? Oder den Mädchen? Oder beidem? Der Mann starrte eine Weile von der Tribüne aus zu mir herüber. Ich lief noch ein wenig weiter auf dem Platz herum, fühlte mich aber nicht wohl dabei. Der Typ kam schließlich heran und schwärmte von meinem Talent, was immer das auch heißen sollte. Wahrscheinlich hatte ich sogar Talent, aber ebenso gut hätte ich auch mit zwei Köpfen im Viertel herumlaufen können oder mit einem Taucheranzug. In dieser Ecke der Stadt interessierte das niemanden. Die Leute kümmerten sich ausschließlich um ihren eigenen Kram, ihren Tag-für-Tag-Scheiß. Und damit hatten sie mehr als genug zu tun. Wen juckte es da schon, was ich auf dem alten Fußballplatz trieb? Der Typ hatte wahrscheinlich nicht alle Latten am Zaun. Ich packte schleunigst meinen Lumpenball und rannte davon. Im Zurückblicken konnte ich erkennen, dass der Alte seinen Schwanz herausgeholt hatte. Ich rannte wie nie zuvor in meinem Leben. Ich wagte mich nicht mehr zum Fußballplatz hinüber. Und bald darauf war ich in Langeweile ersoffen. Verdammte, unendlich lange Ferien. Sie machten den Sommer zu einer nervigen Geduldsprobe. Die meisten Kinder waren zu irgendwelchen Verwandten abgeschoben worden. Und von den im Viertel Verbliebenen durften viele nicht hinaus. In den Ferien wäre ich gern freiwillig die 3 Blocks zur Schule hinübergelaufen, nur für ein wenig Gesellschaft. Oder hätte zumindest den ganzen Tag auf dem Fußballplatz abgehangen. Aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden, vor wem ich größere Angst zu haben hatte. Meiner Mutter oder dem verrückten Mann. Schließlich hielt ich es zu Hause nicht länger aus und hing an der Schule herum, bis mein Ball nach einem Hochschuss auf dem flachen Dach liegen blieb. Dort gammelte er vor sich hin und all die kaputten kleinen Träume konnten ihm dabei Gesellschaft leisten. In den Tagen danach hockte ich auf den leeren Treppen der Schule, wünschte mir meinen Ball zurück, meinen Bruder und natürlich meinen Vater. Zu dieser Zeit war sein Gesicht eigentlich aus meinem Kopf bereits blass geworden. Ich konnte mich kaum noch daran erinnern. Und kaum noch an die Berührung seiner kräftigen Hände, wenn er mich lachend herumwirbelte. Mein Vater war für mich der stärkste Mann der Welt gewesen. Er hatte bei seinem Job drahtharte Muskeln und immense Kraft erworben. War ein Vorarbeiter am Hochofen. Herr und Meister über eine Hölle aus 1000 Grad Hitze, Eisen und Schweiß. Die Jahre hatten den Vater ausgespuckt. Die Hochofenhölle hatte den Traum vom Wohlstand weggebrannt. Es war nichts geblieben außer kaputten Knochen und Müdigkeit. Dann war mein Vater von Krämpfen heimgesucht worden und beißend stinkendem Durchfall, den er sich auf unserem Klo herauspresste. Er wurde immer dünner und dünner. Und schließlich hatten mürrisch blickende Kerle in weißen Kitteln Vater auf eine Trage geladen und weggebracht. Vater kam nie mehr heim. Er starb in einem Pflegezentrum im Nachbarviertel. Der Krebs tötete ihn schnell und schmerzvoll. Ich war damals klein. Zu klein, um zu verstehen, dass Vater tatsächlich nie mehr zurückkehren würde. Und ich war zu klein, um zu verzweifeln. Oder den Gott meiner Kindergebete zu hassen für sein Versagen. Für den Hass in meiner Familie war meine Mutter zuständig. Nach dem Tod meines Vaters sah ich sie nie ohne ein grimmiges Gesicht. Sie hasste ihr Leben. Aus Billigjobroutine und Witwendasein, meinen Bruder und mich eingeschlossen. Mein letzter Sommer in der Vorstadt. Jede Nacht brannte im Viertel das mühsam erworbene Autoblech. Und ein wütender Mob, beladen mit enttäuschten Erwartungen und Gier, zog in den Straßen umher auf der Suche nach Beute und Blut. Ich war ein zweibeiniger Wurmfortsatz dieses Mobs, ein Daywalker. Ein Daywalker zu sein bedeutete, dass man ein beschissener Anwärter war auf die fetten Jobs. Oder anders ausgedrückt, man machte tagsüber die Drecksarbeit, während es nachts die richtigen Gangster unterwegs waren. Mein Auftrag war es, Patrouille zu laufen, ewig gleiche Schleifen zu ziehen im Straßenzickzack jenseits vom Einkaufszentrum. Die sagten mir, dass ich das machen solle, also tat ich es. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und nach oben zu melden gab es nicht viel. Nur einmal sichtete ich einen unerwünschten Nachwuchs-Möchtegern-Gangster aus dem Nachbarviertel, welcher sich wahrscheinlich verlaufen hatte. Und niemals verirrten sich die Bullen in dieser Ecke. Zumindest nicht jene schichtmüden Gestalten mit Streifenwagen und Schirmmütze. Sie wären nicht einmal für einen brennenden Kindergarten ins Viertel gekommen. Wenn die Obrigkeit etwas zu vollstrecken hatte, dann ließ sie die Bereitschaftspolizei anrollen. Das war dann immer wie eine Art seltsames Massenevent ohne Kulturanteil. In den Morgenstunden fluteten hunderte Polizisten die Vorstadt und Toilettenwagen und Sanitäter und mehrere Kantinenbusse. Bis diese Karawane ins Viertel gelangt war, sich durch die vermüllten Straßenzüge gequetscht hatte, vorbei an halb zerfetzten Abfalltonnen und rußgeschwärzten Autowracks, waren alle Verdächtigen aus ihren Betten gesprungen und geflohen. Und auch all die Illegalen, die eine Flucht ebenso für angebracht hielten. Ich habe nie gehört, dass ein derartiges Theater jemals mit der Festnahme eines der Bosse beendet oder zu irgendeinem anderen Erfolg geführt worden wäre, als zu einer Schlagzeile in den Lokalnachrichten direkt nach den Staumeldungen. Über dem Viertel lag die Stille, unterbrochen von Gegröhle, von Schreien und den röhrenden Motoren der Bosskarren. Und hin und wieder einem Schuss. Und natürlich dem Heulen der Sirenen von Notarzt und Rettungswagen. Über dem Viertel lag die Stille eines Irrenhauses. Und ich tat meine Pflicht, war brav, schob Dienste, lief, erstattete Meldungen darüber, dass es nichts zu melden gab. Aber die Monate gingen ins Land und mit ihnen die Hoffnung, dass bei meinem Praktikum irgendetwas herauskommen würde. Dem aufgeblasenen Getue der Unterbosse traute ich schon lange nicht mehr und auch nicht ihren Versprechungen. Zu lange schon sehnte ich mich nach ein paar Fußballschuhen und einem richtigen Ball. Zu lange dehnte sich die Wartezeit darauf. Während meine Mutter an mir ihre Wut ausließ über Vaters Tod und das Leben ganz allgemein. Ich erinnere mich, sehe mich an einer Straße stehen. Einer schnurgeraden, leblosen Zunge aus Asphalt. Gesäumt mit Wohnblöcken, von deren Fassade die Farbe herabfällt. Auf dem Gehweg lagen die zerstückelten Teile einer weggeworfenen Zeitung. Die angematschte, kotbraun verschmierte Titelseite kündigte vom Fußballfieber der Nation. Millionen vereint in Bangen, Hoffen und Freude. Ich habe wohl eine Zeit lang auf die Überreste der Zeitung gestarrt, bewegte mich dann weiter Richtung Hauptstraße, weiter heimwärts, vorbei an langen Parkreihen, Gebrauchtwagen, Autoblech, zerschrammt und bäulich. Und an den hochglanzpolierten Blutgeld-Luxuskarren der Wohngebietsbosse. In der Ferne spielten die Sirenen ihr Lied in der Dunkelheit. Man konnte das Zucken der Blaulichter sehen Richtung Nordbahnhof. Die Dämmerung stürzte sich auf das Viertel herab und der Tag floh eilig davon, froh, seiner Bürde entkommen zu sein. Ich beeilte mich, heimwärts zu kommen. Mit Einbruch der Dunkelheit saß man besser hinter einer verschlossenen Tür. Ich kam bis an die Ecke des Wohnblocks. Von oben sah ich aus dem Augenwinkel etwas Großes vom Dach herabfallen. Es stürzte im Licht der verbliebenen Straßenlaterne nach unten und schlug dumpf auf dem kleinen Stück Rasen vor dem Wohnblock auf. Ein Schatten. Ein Körper. Ein Mensch. Der verdammte Jumper hatte nicht einmal den Versuch gemacht zu schreien. Er war einfach gesprungen. Nach einer Schrecksekunde lief ich weiter die Straße hinunter. Die Dunkelheit verschluckte gnädig alles, was ich ohnehin nicht sehen wollte. Irgendjemand würde irgendjemanden anrufen und dann brachten sie den blutigen Klumpen fort und am Morgen spülte ein Wasserwagen der Stadtreinigung mit einem Schlauch nach, falls sie es nicht wieder vergaßen. Oder einfach nicht herausgefahren kamen vor lauter Angst. Die Sirenen spielten ihr Lied Richtung Nordbahnhof. Ich schaffte es heim. Der Jumper war einfach gesprungen. Hat er sich wie ein todmüder Vogel in die Tiefe gestürzt. So eine verdammte Scheiße. Ich hockte in meinem Zimmer und lauschte in das Akustikwirrwarr des Hauses. Da war das besoffene Schnarchen meiner Mutter, mehr ein Röcheln als ein Atmen. Und da war ein beständiger Lärm im Block aus Gebeten, dem nervigen Getacker von Musik und den Fickgeräuschen unserer Nachbarn. Früher hatte nebenan mein Vater gebetet. In den Tagen seiner Krankheit hörte ich ihn flehen und wimmern. Allah, Allah, lama taraktani. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nur noch ein Gebet war geblieben. Nur noch dieses. Und dazu heulten die Sirenen aus Richtung Nordbahnhof. Allah, Allah, lama taraktani. Ich lag einige Minuten auf dem Bett, setzte mich schließlich auf und starrte von der zerschrammten Bettkante aus auf die mit Postern beklebte Pappwand. Mein Vater hat einen verfluchten Job gehabt, mit dieser Hitze und dem Eisen und all der schwitzigen Schinderei. Und trotz all seiner Mühe hatte Vaters Geld kaum gereicht für uns alle. Kaum gereicht für die seltenen Badeausflüge zum nahen Baggersee ein paar Mal im Jahr. Und dennoch hatte Vater immer gewollt, dass mein Bruder und ich dazugehörten. Wir sollten brave Äffchen sein. Vorzeige Nachwuchsbürger. Wir sollten nicht auffallen. Uns an die einheimischen Regeln anschmiegen, bis zur Unsichtbarkeit. Selbst zu Hause sprach Vater mit uns ausschließlich die Sprache der Herren. Er selbst rang mit den Wörtern und einer auch nur halbwegs verständlichen Aussprache, doch er duldete in seinem Haus keine fremden Zungen. Manchmal bewarf mein Bruder in einem Anfall von Wut Vater mit den wenigen Brocken Straßenarabisch, die er irgendwo aufgeschnappt hatte. Er wusste, dass er meinen Vater damit treffen konnte, ihn zur Weißglut trieb. Denn mein Vater wollte so sehr, dass mein Bruder und ich, bereits geboren in der neuen Heimat, es schafften. Diesen Traum hatte Vater mit auf sein Totenbett geschleppt. Es war eine unerledigte Pflicht, die ihn bis zum Ende nicht ruhen ließ. Vater war verzweifelt gestorben. Allah, Allah, lama taraktani. Aus der Wand zum Vaterzimmer waren die Worte gequollen, bis sie leiser wurden und leiser und schließlich ganz aufhörten. Allah, Allah, lama taraktani. An jenem Abend hatte mich die Erinnerung an den Vater gepackt. Und die Wut über sein Schicksal lag wie ein siedend heißer Stein in meinem Bauch. Die Wut schnürte mir die Kehle zu. Und schließlich ließ mich die Wut aus meinem Bett springen. Allah, Allah, lama taraktani. Vaters Gebet war so nutzlos. In diesem Kaff gab es weder Gott noch Vaterland. Diese Nacht war nicht anders als andere Nächte. Allein ich war anders. War leer. Leer. Noch leerer als sonst. Und nach der Leere kam eine Welle von Entschlossenheit. Ich würde nicht in meiner Verzweiflung ersaufen und wie der Jumper enden. Oder leise betend zugrunde gehen, vom Krebs zerfressen und von gallebitteren Krämpfen geschüttelt, wie es Vater getan hatte. Das schwor ich mir. Ich war 15 damals in jener Nacht. 15 und wütend und bitter entschlossen. Ich weiß nicht mehr, wie ich zur Tankstelle gekommen bin. In meiner Erinnerung ist da ein Ladeneingang, der sich öffnet wie von selbst. In den Plexiglastüren zur Kühlware spiegelten sich verschwommen die Zapfsäulen. Ich erinnere mich an eine rasend schnelle Bewegung Richtung Kasse. Und dann friert die Zeit ein. Sekunden blähen sich scheinbar zu Ewigkeiten auf und zu unendlichen Abgründen. In der Erinnerung ziehe ich mir mit einer Hand das Basecap ins Gesicht so tief, dass ich den Kopf weit in den Nacken nehmen muss, um überhaupt noch etwas zu sehen. Die Glotzaugen. Ich wollte den Videoglotzaugen ein Schnippchen schlagen, mein Gesicht hinter dem Schirm der Mütze verschwinden lassen. Was für eine krumme Idee. Eine Blaustein-Idee. Eine beschissene Drogenwahn-Idee. Und trotz aller Bemühungen über all die Zeit hinweg kommt mir bis zum heutigen Tag nicht der Schimmer eines Einfalls, was ich mir eigentlich eingeworfen habe und wie viel davon. Geblieben sind nur zerfetzte Sekunden und neblige Bilder. Meine Vermutung geht in Richtung Blaustein, weil dieser Dreck so heftig war und so billig zu haben. Weil er einen marschieren lässt, selbst mit gebrochenen Armen und Beinen. Und man weder Hunger spürt noch Zweifel noch Furcht. Blaustein ist die Rettung, ist ein Versprechen. Man wird high, man bleibt high. Und alles andere findet sich von selbst. Die Haut platzt in zwei, zurück bleiben eitrige Krater und blutige Beulen. Zähne faulen und fallen aus, einer nach dem anderen. Und im Kopf wohnt eine wütende Herde Affen, die nicht müde wird zu toben und zu tanzen bis zur letzten Minute, bis auf den Grabstein hinauf. Und dann ist man durch. Man wird zu einem Jumper. Oder fällt an irgendeiner Ampel auf den Gehweg, wenn die letzte Zelle verbraucht ist. Der letzte manische Herzschlag getan. Und schon ist es vorüber. In meiner Erinnerung stürze ich auf die Ladentür zu und in ihrer Scheibe erblicke ich für einen Bruchteil einer Sekunde eine triumphierende Fratze. Ein fremdes Gesicht mit einer Mütze. Ich sehe mich in meiner Erinnerung auf dem so lange gemiedenen Fußballplatz stehen. Wie ich mir die Schuhe überziehe. Für diese verdammten Schuhe hatte ich mich durch Nacht und Angst und Abgrund gekämpft. Ich war sogar bis in die City gefahren zur großen Einkaufsmeile und hatte einem argwöhnisch dreinblickenden Verkäufer mein zerknittertes Geld an die Kasse gelegt. Ich hatte dem Schicksal genug abgerungen für meinen Traum. Mit den Schuhen durfte ich mich besonders fühlen. Wie einer der Profis aus der Fernsehglotze. Und der vergammelte Fußballplatz, ha, wurde zum Zentrum der Welt. Mit vollen Rängen und Kameras und dem Gesang der Fans. Zumindest in meinem Kopf war das so. Selbst einen neuen neongelben Ball hatte ich mir besorgt. Und an diesem Morgen dribbelte, rannte und schoss ich wie ein junger Fußballgott. Es war ein Rausch. Einer der guten. Und nach einigen Stunden des Spiels fühlte ich mich leicht. Ja, geradezu schwerelos. Meine Lungen brannten mit einem leichten, eisenhaltigen Blutgeschmack. Und meine Beine waren schwer wie Beton und versagten ihren Dienst. Doch ich war der Vorstadt entkommen. Endlich. Das Triumphgefühl hielt in mir einen ganzen Vormittag. Dann verspürte ich Hunger. Und der Hunger trieb mich heim. Auf dem Fußweg schaffte ich es beinahe bis an die große Kreuzung. Zu dieser Zeit war auf der Straße praktisch kein Verkehr. Nur zwei zerschrammte weiße Transporter schoben sich an die Kreuzung heran. Ich machte einem großen Kerl in einer Tarnjacke Platz. Der lächelte knapp und dann traf mich seine Faust im Bauch. Und noch bevor ich auf dem Gehweg aufschlug, hatte ich mir in die Hosen geschissen. Der große Kerl hockte auf mir. Und noch so ein Typ. Und ringsumher waren plötzlich Männer mit Waffen und Sturmhauben. Ich wurde hart auf den Gehweg gepresst. Der Tarnjackentyp hatte sein Knie in mein Gesicht gestemmt. Und mein Kiefer knackte unter der Last des Mannes. Ich wollte schreien, konnte es aber nicht. Da war keine Luft in mir, nur dieser brennende Schmerz in meinem Magen. Dann verschwand das Knie von meinem Kopf und ich atmete. Und aus dem Hintergrund warf ein Blaulicht dazu flackernde Lichtfetzen in die Straße hinein. Auf die Männer und mich. Mit einem Mal wusste ich auch, wer diese Typen waren. Es konnten nur die gefürchteten Kommandos sein. Wer sonst war so lebensmüde, in die Vorstadt zu kommen? Die Kommandos schickten sie immer dann, wenn irgendwer etwas Furchtbares getan hatte. Und ich hatte etwas wirklich, wirklich Furchtbares getan. Irgendjemand zerrte die Pistole unter mir hervor, bekam sie aus meinem Hosenbund heraus. Die Waffe landete klappernd auf dem Gehweg, nahe vor meinem Gesicht. Zahltag. Es war klar, weshalb die Kommandomänner gekommen waren. Für einen Sekundenbruchteil meldete sich das Kopfkino. Ich sah die Kassiererin getroffen zu Boden fallen, am Zigarettenregal herabrutschen und ihr Kittel verfärbte sich unterhalb der Schultern. Nassglänzend und rot. Kapitel 2. Nach 8 Monaten hatte ich einen Platz im Stockbett, oben links. Pierre, ein Mithäftling, hatte sich im Warteraum zur Kleiderkammer die Pulsadern aufgeschlitzt und auf diesem Wege erfolgreich das Feste vom Weichen getrennt. Sein vom gequälten Geist zurückgelassenes Fleisch hatten sie runter in den uralten Keller gebracht. Im Keller war es kalt und nass und dunkel. Dort herrschten die Ratten. Und was die von Pierre übrig ließen, das würde man hinten hinter der Gärtnerei verscharren. Pierre hatte seine Jahre nicht abgesessen und so wurde seine Leiche beschlagnahmt. Sie wurde quasi als ewige Strafe in diesem Drecksloch einbehalten. Und das war es auch, was man am meisten zu fürchten hatte. Hier drinnen zu verrecken. Erstochen zu werden, vergewaltigt, verstümmelt, liegen gelassen. Oder auf irgendeine andere, innerhalb der Mauern mehr oder weniger übliche Art, vom Leben zum Tode zu kommen. Dass die Kassiererin aus der Tankstelle nicht verblutet war, durfte ich mir nicht anrechnen. Ich hatte sie liegen gelassen, zum Sterben verdammt. War mit dem Bündel Geldscheine davongerannt. Doch ein Nachtkurierfahrer hatte die Frau gefunden. Die Richterin verlas die Auszüge aus den Vernehmungsprotokollen mit monotoner Stimme. Ihr Vortrag war dabei beinahe eine Art Monolog, leise und rasend schnell. Für meine Verurteilung brauchte sie keine 20 Minuten. Die neue Partei hatte ein neues Gesetz beschlossen. Genau genommen hatte sie mit Schmeichelei, Volkskampfparolen und der Aussicht auf eben dieses Gesetz die Stammtische für sich gewinnen können und die Neuen an die Macht gebracht. Nun gab es noch weniger Gnade für Leute wie mich. Und dabei hatte ich Glück im Unglück. Wäre die Kassiererin ihren Verletzungen erlegen, so hätten sie mich im Keller der Anstalt unter ein Plastikzelt gesetzt und mit Stickstoff vergast. Die Wiedereinführung der Todesstrafe hatte im Wahlkampf die Linken auf die Straße getrieben, in blutige Schlachten, und die braven, verängstigten Bürger an die Wahlurnen. Die Bürger stimmten dafür, dass Abschaum wie ich in die Hölle kam. Doch gab es überhaupt eine Hölle? Was für eine dumme Frage. Natürlich. Ihr Name war Korrekturzentrum. Meiner Begrüßungsvergewaltigung dort war ich nur entgangen, weil sich mir auf dem Weg zu den Duschen ein riesenhafter, bärtiger Mann entgegenstellte. Der Kerl trug eine Art Kleid, weiß, ärmlich aussehend. Die Klamotte war irgendwie lächerlich. Und er starrte entgeistert auf meine Badeschuhe und das Handtuch und zerrte mich eilig in eine Türbucht. Sein Gesicht war kantig und hart und seine Warnung war knapp und eindringlich. »Verpiss dich!« Ich stürzte erschrocken und stolpernd in meine Zelle zurück. Der bärtige Typ, der Diakon der Anstalt, rettete mich vor einer Gruppenvergewaltigung. Es war in jenen Tagen Tradition, über das Frischfleisch herzufallen. Und manchmal, abhängig davon, an welche Bande von Soziopathen man geriet, wurde aus der Prügel und dem anschließenden Gangbang noch etwas anderes. Denn die abgerissenen Genitalien der Neuen waren exklusive, hochwertige Trophäen. Sie wurden auf der Krankenstation durch Häftlinge heimlich gefriergetrocknet und sorgsam gehütet und aufbewahrt, eingeschlagen in Ölpapier. Man sprach den getrockneten Schwänzen magische Kräfte zu. Und für die Anstaltsleitung war ein toter Neuer auch okay. Er war die willkommene Verminderung des Bettenproblems. Die Monate danach verbrachte ich furchtsam auf einer winzigen Matratze auf dem Boden der Zelle liegend. Von dort lauschte ich den Atemzügen meines Patienten. Der Diakon hatte mich nicht nur gerettet, er hatte auch dafür gesorgt, dass sie mich zur Pflege einteilten für einen der Alten. Für eine der Legenden, welche krank geworden war, klapprig und kaputt geschnupft. Im Knast wurden Spritzen gesetzt und Ärsche gefickt. Und all das führte zu einer epidemischen Ausbreitung schlimmster Krankheiten. Diese trafen die Schwachen und die Stärksten gleichermaßen. Und war man erst einmal krank, dann schnupfte man Blaustein. Der Blaustein brachte das Vergessen. Und er besorgte auch rasch den Rest. Ich war der Handlanger der Krankenschwester. Einer unfreundlichen, bis auf die Knochen abgemagerten Person mit russischem Akzent. Die Krankenschwester zeigte mir, was zu tun war. Und die Familien der sterbenden Bosse hielten schützend ihre Hand über mich. Dennoch spuckten mich die Soziopathen an draußen auf dem Flur. Oder sie traten nach mir oder bewarfen mich mit ihrem halb verdauten Mittagessen. Brauner Brei, sorgsam eingewickelt in eine dünne Lage Zeitungspapier. Ich sah die Päckchen häufig viel zu spät. Sie flogen heran und zerplatzten auf mir mit einem hässlichen Schmatzen. Diese verdammten Päckchen, die Tritte und das Spucken draußen auf dem Flur. Und in der winzigen Zelle war ich dann eingesperrt mit diesen 5 Zombies. Diesen 5 Wichsern, halb verrückt und sterbend, vom Blaustein endgültig zur schlimmsten Variante ihrer selbst entfesselt. Ihre Schreie hielten mich wach, ihr Röcheln und das Schreien und Kreischen und Schlagen. Als Teil des ohrenbetäubenden, chaotischen, furchterregenden Lärms der Anstalt. Kein Wort kann dies beschreiben. Weder das höhnische Desinteresse der Wärter, noch die völlige Abwesenheit ziviler Gepflogenheiten. Das war das Schlimmste. Nein, dieser nie endende Lärm war es. Dieser Krieg der Töne. Gab es eine Hölle? Ja, natürlich. Diese Anstalt. Nichts anderes konnte die Hölle sein. Kapitel 3. Ich saß meine Zeit ab, mit Zähneknirschen und Flennen und Angst. Und irgendwann schoben sie mich aus der großen Schleuse auf die Straße hinaus. Ich trug die Klamotten vom Tag meiner Verhaftung. Eine Jeanshose, ein Oberteil und ein paar erbärmlich krummgelaufene Turnschuhe. Der Sweater war noch im Originalzustand vom Tag meiner Verhaftung. Voller Blut. Meinem Blut. Ich besaß nichts und ich konnte nichts. Doch ich wollte lieber wie ein toter Hund über dem Tribünengeländer hängen am alten Sportplatz, als zu meiner Mutter zu gehen in der Hoffnung auf einen Teller essen und ein Bett zum Pennen. Ich besaß nichts und ich konnte nichts. Und da mir mein blutverschmutztes Sweater peinlich war, saß ich in einem kurzärmeligen Fußballtrikot an der Haltestelle zum Frühbus Richtung City. Das Trikot hatte ich unter dem Sweater getragen, als ich vom Sportplatz kam. Es war ein trüber Tag und erfilterte die Buntheit der normalen Welt mit grauen Wolken und fahlem Licht. Nach den Jahren im Beton erschien mir das Außen dennoch kaum erträglich grell und verworren, vollgequetscht mit zu vielen Menschen und mit fremden Dingen. Im Wartehäuschen an der Anstalt stapelte sich ein Berg Müll aus leeren McDoof-Verpackungen, Bierflaschen und den zerfledderten Überresten mehrerer Zeitungen. Im Schaukasten neben den Fahrplänen hatte irgendjemand ein Plakat der Armee aufgehangen. Es zeigte lachende Männer und Frauen. Genau jene, die ich mir als kleiner Junge in die Vorstadt gewünscht hatte. Und die nie gekommen waren. Die Republik befand sich im Krieg. So viel hatte ich selbst hinter der Mauer mitbekommen. Und wenn die Armee sogar vor einer Strafanstalt Plakate aufhängen ließ, dann konnte es um eben jene Kriege nicht allzu gut bestellt sein. Reich wurde man als Soldat gewiss nicht. Und wahrscheinlich ging es in einem Krieg nicht viel fröhlicher zu als auf dem Flur der Anstalt. Ich starrte auf das Plakat, auf die jungen Gesichter. Fuck it. Ich besaß nichts und ich konnte nichts. Doch ins Viertel zurückkehren, auf die Resterampe für die Hoffnungslosen, als Handlanger für einen der Bosse, war für mich ausgeschlossen. Und so fuhr ich mit dem Frühbus zur Anwerbestelle. Ich würde mein Leben weder im Suff beenden, noch als Jumper. Oder als Nachwuchsgangster und Dauergast in einer der Knasthöllen. Da musste noch irgendetwas sein. Da musste noch irgendetwas kommen. Hoffnung war eine besonders bösartige Form der Geisteskrankheit. Und wie ich erfahren musste, war sie unheilbar. Sie schliffen uns die Scheiße aus dem Arsch. Wir waren der minderwertigste Rohstoff im Militärgetriebe. Weniger wert als ein anständiges Gewehr oder eine gute Nachtsichtbrille. Sie schliffen uns das Fleisch bis auf die Knochen herunter. Drei Rekruten erhängten sich gemeinsam auf einer Art Selbstmordparty im WC-Container. Drei weitere überlebten den Absturz eines unserer Luftschiffe nicht. Und mehr als ein Dutzend brachten sie ins Militärirrenhaus zur Genesung. Ich sah keinen von ihnen jemals wieder. Für einen wie mich war die Grundausbildung mehr wie ein weiterer Tag auf dem Anstaltsflur. Ich lief dabei lediglich verkleidet herum. Doch das Schreien war dasselbe, die Tritte, das Angespucktwerden. Und sie bewarfen uns mit in Zeitungspapier eingewickelten, angefaulten Essensresten aus der Mülltonne, jener hinter der Küche. Ich hatte die eine Hölle gegen die andere eingetauscht. Sobald das Nachtsignal ertönte, fiel ich auf mein Feldbett oder die Erde oder den Stahlrücken eines Panzerwagens einfach dorthin, wo sie mich schlafen ließen. Dann verbrachte ich 1, 2 oder 3 Stunden wie ein Baby zusammengerollt in einer Art Koma. Es war vorbei. Die erste Etappe lag hinter mir. Irgendein Tag, irgendein Morgen. Ich hatte die Grundausbildung überstanden. Und da ich lesen und schreiben konnte, im Gegensatz zu vielen anderen Rekruten, steckten sie mich in eine Schreibstube zu den Feldjägern. Ich zog mit meinem Krempel in die Feldjägerbaracke, teilte mir die Stube mit einem schweigsamen, blassen Jungen. Wir waren beide einer Militärermittlereinheit zugeteilt, hielten deren Aktenflut auf dem Laufenden, lenkten tausende Berichte und Notizen in nachvollziehbare Bahnen. Der Blasse und ich saßen uns dabei an einem Schreibtisch gegenüber. Vom jeweils anderen sahen wir jedoch nur die obere Hälfte des Kopfes. Der Rest war versteckt hinter einem Berg von Papier. Anderen Soldaten der Einheit begegnete ich nur auf dem Flur der Baracke oder in der Kantine. Kontakt zu ihnen hatte ich nicht. Als Frischer redete man nicht mit den Dienstälteren, außer man wurde von ihnen auf irgendeine Erledigung angesprochen. Was die anderen Jungs meiner Einheit taten, erfuhr ich aus all den Nachrichtenschnipseln, die sich Tag für Tag über meinen Nachrichtentisch bewegten. Krisen, Kriege und sonstige Auslandsmandate boten reichlich Gelegenheit für alle Facetten menschlicher Entgleisung. Aber auch heimatliche Kasernen, Großraumdiskotheken und Kleinstadtseitenstraßen blieben nicht von Soldaten verschont, welche betrogen, stahlen, schlugen und vergewaltigten. Und hin und wieder ging auch ein Mord auf ihr Konto. Jene faulen Äpfel aufzuspüren und samt wasserdichter Beweise vor einen Richter zu bringen, war die Aufgabe der Militärpolizei. Und natürlich jagten sie den armen Schweinen nach, welche abgetaucht waren und ihren Vertrag gebrochen hatten. Davongelaufen vor ihrer Verlegung an Orte wie Kinshasa, Beirut oder Amman. Doch es dauerte nicht lange, da hießen die Kriegsschauplätze Madrid, Paris, Hamburg, Berlin und Stockholm. Und aus dem 4. Bataillon der Militärpolizei wurde mehr und mehr eine Feuerwehreinheit für alle möglichen Gelegenheiten. Für mich hatte es mit einer Schreibtischoase begonnen, mit Aktenordnern, Wiedervorlagevermerken und dem Geruch von Automatenkaffee am Morgen. Mein ruhiger Bürodienst wurde jedoch bald ein Kollateralschaden eines Anschlags auf den päpstlichen Nuntius in der Hauptstadt. Der arme Mann, bekannt für seine manische Sparsamkeit und öffentliche Zurückhaltung, wurde auf der Fahrt zur Ostermesse in Stücke gefetzt. Eine wahre Armee von Ermittlern war nicht imstande, alle Körperteile des Ermordeten wiederzufinden. Der Selbstmordattentäter hat einen Kleinlaster auf Kollisionskurs gebracht und dieser war mit einer Tonne Hochleistungssprengstoff in den Wagen des Bischofs gerast. Die Explosion war von unbeschreiblicher Kraft. Sie hinterließ ein entsetzliches Kunstwerk der Zerstörung. Die Bombe der Radikalen brachte die halbe Kirche, den angrenzenden Straßenzug zum Einsturz. Hunderte Menschen wurden zerfetzt oder unter den Trümmern begraben. Alte und Junge. Gläubige und Feiertagsjubler, Politessen, Journalisten. Eine fast vollständig versammelte türkische Hochzeitsgesellschaft. Und die Wohngruppe für Waisenkinder im Nebengebäude der Kirche. 13 Kindlein. Die engen Gassen, die hohe Kirchenmauer, der in Stahlfässern meisterlich verdämmte Sprengstoff. Die Fanatiker vollführten nicht irgendein Terrorkunststück, nein. Es war vielmehr die Mutter aller Bomben. Eine Hand des Bischofs wurde knapp 500 Meter weit davongeschleudert und landete auf dem Vordach eines China-Restaurants. Dieser Anschlag war als Einschüchterung gedacht. Er sollte eine wackelige Regierung zur Implosion bringen. Aber er bewirkte das Gegenteil. The gloves are off. Es war das Ende der Multikulti-Versöhnungspolitik. Die Radikalen hatten das Kunststück vollbracht, ihren ärgsten, gefährlichsten Feinden den Weg freizubomben, in Amt und Macht. Die Regierung trat zurück und nach dieser kamen die Falken. Sie knieten in Tränen aufgelöst vor den Gräbern der Kindlein und schworen Rache. Was war noch schlimmer als ein Falke? Ein Falke, dessen blondes Enkelkindmädchen man an einem sonnigen Sonntagmorgen vor einer Kirche in die Luft gesprengt hatte. Und die Hardliner wussten natürlich auch, wo der Feind zu suchen war. In der Vorstadt. Und tatsächlich kamen die Nachwuchszellen der Fanatiker schon lange nicht mehr aus Pakistan oder Indonesien. Die Radikalen rekrutierten ihre fußfleißigen Kommandos direkt in den Wohnburgen und den Flüchtlingslagern. Über die Jahre waren aus den Ansammlungen von Notzelten und Dixi-Klos hässliche Containerwüsten gewachsen. Heimat für Tausende, für zu viele. Der Wurmfortsatz der Vorstadtarmut war zu einer völlig neuen Dimension des Elends angeschwollen. Und unter den gegebenen Umständen wuchsen und gediehen in den Lagern die Lügen der vermeintlichen Erlöser. Diese erlösten selbstredend niemanden, außer dass ihr wortreiches Gift verzweifelte Menschen dazu brachte, verzweifelte Dinge zu tun. Ohne Hoffnung waren die Lager wie ein Fließband für Einwegmörder. Und gegen diese half nicht einmal das neue Terrorbekämpfungsergänzungsgesetz, welches seine einzigartige Machtfülle in beängstigend weitreichenden Verordnungen entlud. Es war ein Persilschein für Rasterfahndung, Profiling, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und vorbeugende Haft. Doch die Kamikaze-Anschläge waren damit nicht aufzuhalten. Erst nach dem Bumm wusste man, dass sich wieder irgendjemand hatte vom salafistischen Reisebüro überreden lassen. One way. Die Militärpolizei unterstützte die Einheiten des Bundes im weitverzweigten Kanalisationsnetz, welches sich unter den Vorstädten erstreckte. Dort verbargen die Terroraktivisten Ausrüstung und Waffen und dorthin zogen sie sich nach deren durchgeführten Operationen zurück. Die Kanalisation war ein Labyrinth aus Gängen und Röhren und Kanälen. Manche von Massen stinkender Flüssigkeit durchflutet, manche schlafend. Und wieder andere derartig überbaut, dass selbst die Ingenieure des Bauamts nichts mit Bestimmtheit über deren tatsächlichen Verlauf zu sagen vermochten. Aus dieser Unterwelt heraus führten die Salafisten ihren pseudoheiligen Vernichtungskampf gegen einen längst besiegten Westen. Kreuzzug einmal andersherum. Sie sorgten dafür, dass mir mein Bürostuhl unter dem Hintern weggerissen wurde. Man übergab meine Planstelle an eine wohlgeformte, blonde Zivilangestellte mit der Ausstrahlung einer Softporno-Darstellerin. Und mich teilten sie dem Versorgungstrupp einer Tunneleinheit zu. Deren Aufklärer wurden mit Hinweisen geflutet, wo gerade die Hassphilosophen Zuflucht genommen hatten. Und meist waren es Hinweise äußerst zweifelhafter Qualität. Sie führten meine Gruppe in Sackgassen, gefüllt mit getrockneten Fäkalienresten und hin und wieder auch mit Sprengfallen. Die Auslöser waren dabei denkbar einfache Konstruktionen. Zwei übereinander befestigte Plastikstreifen mit aufgeklebten Metallplättchen, welche sich berührten, wenn man drauf trat und so die Nagelbomben zur Explosion brachte. Die Auslöser waren unter Steinen am Boden verborgen oder vakuumverpackt ins trübe Restwasser eines Kanals gelegt worden. Die Einsätze in den Tunneln verursachten mir brennenden Dauerdurchfall. Es war eine Mischung aus Angst und den mörderischen Bakterien. Und an vielen Tagen blieb mir nichts anderes übrig, als mit einer Pampers in die Tunnel zu klettern, meinen Kameraden nach. Während wir in der Dunkelheit umherirrten, waren die von uns Gesuchten fleißig am Werk, zumeist überirdisch. Sie arbeiteten sich durch die Liste der Soft-Targets in ihrem Handbuch. Diskotheken, Überlandmasten für Strom, Futterlager, Europastraßen, Pflegezentren und Kindergärten. Sie mixten einen Cocktail aus Nagellackentferner, Wasserstoffperoxid, Schwefelsäure und dem Innenleben einiger Kugellager. Und dann rannten sie damit in den nächstgelegenen McDo und sprengten sich mit ihrem Teufelszeug in 1000 Fetzen. Boom. Diese Jungs waren voll mit diabolischen Einfällen. Und sie waren uns immer einen Schritt voraus. Kapitel 4. Wo findet man Zuflucht in diesem Wahnsinn? Ich war noch so jung. Anfang 20. Zu jung für all das. Als Alternativen blieben mir nur Fahnenflucht oder Selbstentleibung. Oder weniger endgültig ein wenig Freizeitspaß, wenn die Generäle uns dann einmal aus den Tunneln heraufsteigen ließen. Ich tat dann, was alle in ihrer Freizeit taten, abhängen, Berge von Pizza in mich hineinstopfen, Cheese, Double Cheese und Bacon, und ich lud mir immer neue Schmöker auf meinen E-Reader. Ich würde niemals genug Zeit finden, diese Bücher zu lesen, aber wen störte das? Ich hatte ja jetzt Geld. Und mein Sold reichte für Turnschuhe. Neongelbe Hightech-Wunderwerke. Und ein Abo in einem dieser Fitnesstempel. Und hin und wieder schleppte ich mich in ein Kino, wo ich meist noch während der ersten Werbeclips den Kampf gegen meine Müdigkeit verlor. Manchmal saß ich auch einfach nur an einem Ecktisch im Café, schaute auf den Strom der Menschen, der an den großen Fensterscheiben vorbeizog. Und emsigen Ameisen gleich Einkaufstüten herumschleppte. Diese Glücklichen. Nicht wissen. Nicht sorgen. Dumm sterben. An einem dieser Café-Nachmittage lernte ich Nadja kennen. Groß. Groß, blond und witzig. Wir mochten uns auf den ersten Blick. Allerdings beschränkte sich mein Wissen über Mädchen auf das Möchtegern-Gerede pubertierender Jungen in der Frühstückspause auf dem Schulhof. Über Frauen wusste ich faktisch nichts. Nadja störte das nicht. Sie hatte Geduld mit mir. Die Monate vergingen leicht. Wir verbrachten so viel Zeit miteinander, wie es eben ging, hin und wieder sogar ein ganzes Wochenende, wenn die Obrigkeit die Jungs meiner Einheit und mich dann ausnahmsweise einmal ruhen ließ und unsere Familien uns haben durften. Und unsere Albträume? Diese stiegen mit uns aus den Tunneln herauf. Und sie ließen sich nicht abschrubben wie der klebrige Gestank. Nadja verstand das nicht. Es machte ihr eine scheiß Angst. Das Zähneknirschen. Und als ich manchmal aus dem Bett sprang, Deckung suchend, verheddert in Bettdecken und Albträume. und in Tränen aufgelöst herumschrie. Weil wir eine der Sprengfallen nicht bemerkt hatten und das Bein eines Kameraden davongeflogen war und ich es in der Dunkelheit des Tunnels nicht mehr finden konnte. Liebe ist ein blindes, großherziges Tier. Gott sei Dank. Nadja blieb, trotz allem. Sie fragte nichts und wollte nichts wissen. Stürzte sich in ihre Arbeit, als könne sie damit unseren kleinen Privatabgrund aus der Welt schaffen. Nadja verkaufte elektronischen Fortschritt. Fette, millionenschwere Unternehmenspakete. Und sie war überaus gut darin. Schon nach kurzer Zeit kam ihre Karriere in Schwung. Sie stieg ins mittlere Management auf und verdiente damit wirklich einen Haufen Geld. Wir hatten alles. Wir hatten uns. Bis auf die verdammten Bärte und die Tunnel und die Bomben war es ein ausgesprochen gutes Leben. Ganz besonders für jemanden wie mich. Und wenn man bedachte, wie es anderen Leuten ging. Von der einstmals so mächtigen Republik gab es nur noch Erinnerungen und lächerlichen, aufgeblähten Stolz. Doch worauf eigentlich? Auf die Stammtischerzählungen? Von einstiger Stärke? Und längst verlorener Meisterschaft? Die Politiker hatten aus ihren Lügen und Durchhalteparolen irgendwann eine neue Kunstform gemacht. Nach der Krise war vor der Krise. Oder vor einem neuen Wahlkampf. Und dann bewegten sich die Lügen der Anzugträger ganz besonders verwegen, von einem Tag zum anderen. So ging das einige Zeit. Bis zu einem Montagmorgen. Dann stürzte der DAX um 3000 Punkte ins Nirgendwo. Und in den Wettbüros zockten die Leute wieder auf die Pleite der nächsten Bank. Aus der Konjunktur war über Nacht eine Flaute geworden. Und aus dieser eine konjunkturelle Abschwächung, bevor die Konjunkturhilfen kamen. In Paketen. Und bald waren deren Nummern zweistellig. Die neue Kanzlerin erklärte übernächtigt im Frühstücksfernsehen, dass für die Bürger keinerlei Grund zur Besorgnis bestand. Insbesondere die Sparguthaben wären sicher. Darauf gebe sie ihr Wort. Sie persönlich. Sie beschwörte den Moderator, dann die Kamera. Versuchte zu lächeln. Der Versuch wurde zu einer Fratze. Alles klang nach einem dieser Fronterfolgsberichte aus dem Nahen Osten, wo sich unsere Truppen siegreich aus umkämpften Gebieten zurückzogen, Waffen, Gerät und gefallene Kameraden zurücklassend. Gebiete zweimal so groß wie Belgien. Alles, was zwei Beine hatte, rannte nach der Kanzlerinnen-Volksrede Richtung Bank. Gegen Mittag ging denen das Geld aus. Den Menschen vor den Schaltern schwante, dass sie ihre Guthaben niemals wiedersehen würden. Und wozu taugt eine Bank ohne Geld? Sie ist wie ein Zauberer ohne Tricks. Die Banken brannten nieder. Und mit ihnen ihre Zauberer. Brände, Krisen, Deflation, Terror. Noch mehr Krise. Inflation. Die Krise verschärfte sich weiter. Und den Moderatoren gingen in ihren Sondersendungen die Prädikate aus. Mein Bataillon wurde währenddessen zu einer Stadtkampfmaschine umgebaut. Der Prozess war schleichend und umfassend. Eine Verwaltungsvorschrift ersetzte die andere. Und nach diesen folgten Strategieskizzen, düster und effizient und von unerforschlichen Urhebern verfasst. Sie erfanden für das Zeug neue Geheimhaltungsstufen und diese machten, dass alles getan werden konnte und niemand mehr für irgendetwas zur Verantwortung zu ziehen war. Wir folgten einige Zeit den Spezialkräften des Bundes und sahen, wie die Jungs dort weniger wurden und weniger. Wer nicht im Einsatz starb oder verstümmelt wurde, wer nicht durchdrehte und sich den Kopf wegschoss, der ließ sich von den Privaten anwerben. In den Nobelvororten der City fuhren die Ex-Spezies dann Streife, kontrollierten die meterhohen Schutzzäune und Mauern, vertrieben von Wachtürmen aus Habenichtse und die Gangs. Und so manche gelangweilte Millionärsgattin freute sich über eine Sonderbehandlung. Wir folgten den Spezialeinheiten, pennten in deren Baracken auf den Stützpunkten, schließlich trainierten wir mit ihnen. Und irgendwann waren wir genauso bärtig und undurchschaubar. Wir trugen keine Uniform mehr, gingen in keine Kaserne und unsere Vorgesetzten wurden blutjunge Zivilisten. Sie hatten Universitätsabschlüsse in Betriebswirtschaft und die Privaten hatten ihnen in Spezialtrainings alles beigebracht, was ein Mensch über Stadtkrieg wissen kann. Und die Zivilisten brachten ihre Berater mit. So finstere Gestalten, dass selbst wir ihnen nicht im Dunkeln auf dem Kasernenhof begegnen wollten. Diese Typen trugen ihre Gore-Tex-Jacken wie Uniformen und sie stanken nach sündhaft teuren Deos. Und ihre Verschwiegenheit und ihre maskenhaften Gesichter unter den Bärten verströmten den unverkennbaren Black-Ops-Habitus. Sie stanken nach Calvin Klein, nach Krieg und nach Wahnsinn. Wir trieben unsere Höhlen und Depots in das Fleisch der Stadt. Wir legten uns fremde Ohren zu, fremde Augen. Wer nicht für Judas Geld mit uns kooperieren wollte, den erpressten wir, zum Wohle der Allgemeinheit natürlich. Jeder hatte eine heimlich in den Arsch gefickt Geschichte. Jeder hatte irgendwo einen dünnen Zentimeter Haut an sich, einen wunden Punkt, eine Sollbruchstelle, an der es besser war zu kapitulieren und zu kooperieren, um wenigstens einen verstümmelten Rest zu retten. Wir bezogen einen aufgegebenen Bürokeller im Rathaus. Nach einem Kabelbrand und den ebenso verheerenden Löscharbeiten war es mehr eine Ruine als alles andere. Wir tarnten die notdürftigen Reparaturen und unseren Einzug als Instandsetzung im Auftrag des Bürgermeisters. Danach schraubten wir Schilder an den Flureingang, unweit der gepanzerten Eingangstür. Sonderbeauftragte für Stadtklima, Entwicklung und Kultur. Und Kultur brachten wir. Genau genommen belebten wir sie neu. Das Verschwinden lassen. Die schwarzen Höhlen, die Angst. Wir waren die dunkle Ausführung der Superhelden, nur ohne Super und ohne Held. Dies war der Stadtkrieg, kein Feld der Ehre. Fremde Augen und Ohren fingen wir. Und diese verschwanden in den namenlosen Kellergeschossen, ebenso namenloser Ämter. Und wenn im Hochhausturm der ahnungslosen Stadtverwaltung die letzten Lichter ausgegangen waren, rollten wir mit unseren Fahrzeugen von deren Parkdeck und nie kehrten wir zurück ohne Beute. Wir wurden zu ruhelosen Jägern. All unsere Sorge galt den Verrückten und ihren Bomben, ihren Entführungen, dem furchtbaren Schlitzen und Brennen und den zur Schau gestellten, verstümmelten Körpern ihrer Opfer. All unsere Sorge galt den Verrückten und ihren Helfern. Bevor sie wieder zur Tat schreiten konnten und wieder eine in Tränen aufgelöste hinterbliebenen Familie vor den Kameraglotzaugen der versammelten Blogger und des Fernsehens ihr Leid in die Mikrofone erbrach. Wir kannten unsere Verantwortung, taten, was wir tun mussten, taten weit mehr als das, eilten den Mördern nach. Es war ein Wettlauf um Leben und Tod. Und wir verloren zu oft. Nadja stürmte von Erfolg zu Erfolg, war der Goldesel ihrer Firma. Sie machte Karriere ohne Beispiel und spielte bei den ganz großen Jungs mit, denen mit Designeranzügen und Blackberries und einer City Ultima als Kreditkarte. Ich sah sie weniger und weniger, und unser Sex fühlte sich immer mehr an wie das Wettringen zweier Ertrinkender. Wir wollten, dass es mit uns funktionierte, wussten aber nicht wie. Kämpfen allein reichte nicht. Es machte mich so unaussprechlich traurig. Nadja war alles, was ich hatte. Nadja war alles, was ich wollte. Sie war mein Oben und mein Unten. Ich erinnere mich an den Tag der Nachricht. Die Nacht über hatte sich ein sintflutartiger Regen auf die Erde gestürzt, ein nasses Inferno. Der Morgen danach erscheint mir heute wie in viele kleine Schnipsel zerrissen. Bilder, manche scharf, andere verschwommen. Und einiges scheint in der Erinnerung unauffindbar. Ich sehe noch das Bett, zerwühlt und feucht nach einem unserer seltenen Treffen. Nadja mit aufgerissenen Augen in unserer Schlafzimmertür. Ich sehe den verfärbten Teststreifen in ihrer Hand. Und ich sehe mich davon eilen. Aus der Küche komme ich mit einer warmen Minzkompresse zurück und einem Tee. Ich sehe Nadja auf der Bettkante sitzen, fassungslos. Dieses Hörbuch wurde Ihnen präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Loft Paris, dem idealen Ausgangspunkt für einen Besuch in der Stadt der Liebe.